NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Die spanische Reiseindustrie ist in Schockstarre, seit jetzt auch die Kanarischen Inseln als Corona-Risikogebiet gelten. Dazu haben wir gleich Einzelheiten. Wir berichten über bares Geld, den Corona-Bonus nämlich für Krankenhauspflegekräfte, den es geben wird. In Solingen hat die Polizei 5 tote Kinder in einer Wohnung gefunden. Dort scheint sich eine Familientragödie ereignet zu haben. Dazu meldet sich gleich unser Reporter. Außerdem geht es in der kommenden halben Stunde um mehr Sicherheitsvorkehrungen für den Bundestag und seine Abgeordneten. Wir haben die neuesten Zahlen des Deutschlandtrends von Infratest DIMAP und informieren Sie über die Pläne der Deutschen Fußballliga in Sachen Zuschauer im Fußballstadion, wenn die Bundesliga spielt. Und das sind ja nur noch ein paar Tage bis zum Anpfiff. Als erstes aber in Bericht und Kommentar der Fall Nawalny, genauer gesagt die Konsequenzen, die Deutschland daraus zieht. Läuft es hinaus auf Sanktionen gegenüber Russland? Wird das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 jetzt doch gestoppt oder was kann man tun? Die Bundesregierung will sich abstimmen mit EU und NATO, damit es eine einheitliche Position gibt gegenüber Moskau. Aus Berlin, Kai Clement.
Ein Mann, der zum Schweigen gebracht werden sollte. Ein versuchter Giftmord. Die Welt warte auf Antworten. Die Kanzlerin war gestern mehr als deutlich. Nun aber, das sagt sie heute, gehe es erst einmal um die Reaktion der russischen Seite.
Ich habe meinen Worten von gestern heute da nichts hinzuzufügen.
Merkel will eine gemeinsame europäische Antwort auf die Vergiftung. Unterstützung kommt von vielen, auch vom Koalitionspartner SPD.
Ich erwarte mir viel von einem gemeinsamen Vorgehen der europäischen Partner.
Es gehe auch darum, wie sehr Russland zur Zusammenarbeit bereit sei. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will nichts ausschließen. Auch nicht ein Ende der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2, deren Zukunft kurz vor der Fertigstellung erneut heiß diskutiert wird.
Ich glaube, alle Projekte müssen letztlich überprüft werden. Deswegen habe ich auch gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch.
Einerseits. Andererseits müsse man mit Russland für viele internationale Krisen im Gespräch bleiben und sollte lieber vernetzt handeln mit der EU, der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen und im UN-Sicherheitsrat. Und noch eine Einschränkung.
Das ist kein deutsches, das ist kein Regierungsprojekt, das ist ein Projekt von Unternehmen, von beteiligten Ländern.
So weit, aber auch so vage. Krim, Ukraine, Syrien, der Hackerangriff auf den Bundestag und der Mord im kleinen Tiergarten in Berlin. Das deutsch-russische Verhältnis kennt viele Katastrophen. Dennoch im Dialog zu bleiben, war bisher das Credo. Ein Ende von Nord Stream 2 könnte dagegen eine klare und harte Antwort im Sinne des CDU-Außenpolitikers Röttgen sein. Ähnlich sieht das FDP-Chef Lindner.
Ein Regime, das Giftmorde organisiert, das ist nicht ein Gegenüber für große Kooperationsprojekte, auch nicht für Pipeline-Projekte.
Die Grünen seien ohnehin gegen den Bau, macht Fraktionschefin Göring Eckardt klar.
Sich weiter von fossilen Energieträgern abhängig zu machen, macht keinen Sinn. Das andere ist, wir machen uns abhängig von Putin.
CSU-Chef Markus Söder will von einem Aus für Nord Stream 2 vorerst aber nichts wissen und klingt dabei in einem Punkt ganz ähnlich wie SPD-Mann Mützenich.
Was Nord Stream betrifft, das ist ja keine staatliche Entscheidung, sondern eine privatwirtschaftliche im Grunde genommen. Das eine hat mit dem anderen aus unserer Sicht zunächst mal nichts zu tun.
Die AfD warnt vor voreiligen Schuldzuweisungen und die Linke? Auch die geht ja immer wieder auf Russland zu, etwa mit der Idee eines Sicherheitsbündnisses, das Russland unter ein gemeinsames Dach holen und die NATO ersetzen soll. Erwartbar hält deshalb auch Fraktionschef Dietmar Bartsch nichts von einem Aus für die Pipeline, gegen die auch die USA immer wieder scharf vorgeht.
Ich teile diese Forderung ausdrücklich nicht. Nord Stream ist faktisch beendet. Es gibt auch diesen Kausalzusammenhang nicht. Deutschland braucht Souveränität. Deutschland sollte sich nicht von den Vereinigten Staaten erpressen lassen. Und Deutschland sollte, wenn Erkenntnisse fest sind, handeln und nicht im Vorfeld vorauseilenden Gehorsam üben.
Fassen wir zusammen, für die meisten deutschen Politiker ist die Schuldfrage geklärt. Sie sagen, für den Giftanschlag auf Alexei Nawalny ist Russland verantwortlich. Entweder russische Geheimdienste, der Kreml oder irgendjemand zwischen diesen Ebenen. Aus Moskauer Sicht sieht das komplett anders aus. Kreml-Sprecher Peskow weist jede Verantwortung weit weg Richtung Westen. Ist das glaubhaft? Dazu die Meinung von Marta Wilczynski.
In der digitalen Welt gibt es die Praxis der Obfuskation, zu Deutsch Vernebelung. Wenn ich nicht will, dass jemand nachvollziehen kann, woran ich im Netz so interessiert bin, kann ich mir ganz einfach ein Programm installieren, das nichts anderes tut, als Datenmüll zu erzeugen. Dadurch wird mein Algorithmus derart manipuliert, dass meine eigentlichen Handlungen im Internet nicht mehr nachzuvollziehen sind. Russland hat die Praxis der Obfuskation nahezu perfektioniert, nur eben in der realen Welt. Die Meldung über einen möglichen Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Nawalny war erst wenige Stunden alt, da gab es bereits zahlreiche alternative Erklärungsversuche. Der 44-Jährige habe sich am Vorabend betrunken und am nächsten Morgen Tabletten genommen. Er sei unterzuckert gewesen, hatte einen Kreislaufkollaps. Darüber wurde nicht etwa in dubiosen Internetforen diskutiert. Diese Versionen stammen von den Ermittlern und den behandelnden Ärzten. So richtig angeworfen wurde die Informationsnebelmaschine aber erst, nachdem die Bundesregierung gegenüber Russland klar Stellung bezog. Basierend auf den deutschen Untersuchungsergebnissen, die beweisen, dass Alexei Nawalny vergiftet wurde mit dem chemischen Kampfstoff Novichok. Der in Russland nun frisch produzierte Desinformationsmüll reicht von Anschuldigungen in Richtung Deutschland, dass Nawalny dort vergiftet worden sei, bis hin zu der Erzählung, seine Unterstützer hätten all das nur inszeniert, um den Kreml-Kritiker außer Landes zu schaffen. Nun kann man sich fragen, wer glaubt diesen Schrott? Doch um eindeutige Glaubwürdigkeit geht es hier gar nicht, sondern darum, Zweifel zu säen, zu signalisieren, dass es wohl doch anders sein könnte, als vom Westen behauptet, der ja, wie man weiß, Russland per se was Böses will. Der Kreml tut sich aber damit keinen Gefallen. Im Gegenteil, wenn Russland international weiterhin mitspielen und als ernstzunehmender Partner angesehen werden will, müsste Moskau die Hinweise aus Berlin ernst nehmen, eigene Ermittlungen einleiten und auf einstudierte, wütende Abwehrreflexe verzichten. Dabei könnte die einfache Erkenntnis helfen, dass Transparenz nicht automatisch auch ein Schuldeingeständnis ist.
Die Meinung von Marta Wilczynski. Gestern hatten wir im Echo des Tages aktuelle Zahlen zur politischen Stimmung in Nordrhein-Westfalen. Heute gucken wir auf die ganze Bundesrepublik. Welche Themen also beschäftigen die Bundesbürger im Moment und welche Parteien finden sie gut, 12 Monate vor der nächsten Bundestagswahl? Lothar Lenz hat die Antworten im aktuellen Deutschland-Trend.
Ein gutes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl sind 2/3 der Deutschen zufrieden mit der Bundesregierung. Das liegt vor allem an der Bewältigung der Corona-Pandemie, hat Infratest DIMAP im Auftrag der ARD-Tagesthemen herausgefunden.
Jede Krise und jede Herausforderung hat ihre eigene Sprache,
sagte Angela Merkel 5 Jahre nach ihrem Satz »Wir schaffen das« in der Flüchtlingskrise. Von der massiven Kritik an der Bundeskanzlerin damals ist nicht mehr viel übrig. 72% der Wahlberechtigten geben Angela Merkel und ihrer Arbeit heute gute Noten, so viel wie noch nie in dieser Amtszeit der Kanzlerin. Auf den Plätzen 2 und 3 der Politikerzufriedenheit landen mit einigem Abstand Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, und Finanzminister Olaf Scholz, Vizekanzler und jetzt auch Kanzlerkandidat der SPD.
Die überwiegende, ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ist klug und vernünftig und ist einverstanden mit all den Entscheidungen, die wir getroffen haben zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger,
sagte Scholz, nachdem Rechtsextremisten das Reichstagsgebäude besetzen wollten nach der letzten Corona-Demo in Berlin. Gut die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland findet, dass Olaf Scholz ein guter Kanzlerkandidat für die Sozialdemokraten ist. Bei der Union, die ihren Kandidaten ja noch nicht benannt hat, geben die Deutschen Markus Söder den Vorzug. Auch hier dürfte Söders Rolle in der Pandemiebekämpfung eine entscheidende Rolle spielen.
Corona ist wieder voll da in Deutschland und deswegen müssen wir uns dieser Herausforderung stellen.
Der bayerische Ministerpräsident kommt bei der Kanzlerkandidatenfrage für die Union auf 56% Zustimmung. Friedrich Merz liegt mit 33% deutlich dahinter und Armin Laschet mit 24% noch leicht vor Norbert Röttgen. Die Angst vor einer Corona-Ansteckung hat bei den Deutschen wieder leicht abgenommen. Ein Viertel der Befragten sorgt sich aktuell selbst vor einer Infektion oder vor einer Ansteckung in der Familie. 86% der Befragten befürworten es, wegen Corona Karnevalsfeiern abzusagen. 2/3 wollen auch auf Weihnachtsmärkte verzichten. Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz oder in der Schule begrüßt aber jeweils nur 1/3 der erwachsenen Deutschen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die regierende Koalition wieder auf eine Mehrheit. Die Union sieht Infratest DIMAP etwas schwächer gegenüber August bei jetzt 36%, die SPD etwas stärker bei 17%, zusammen wären das 53%. Noch komfortabler wäre es rechnerisch für Schwarz-Grün, denn die Grünen kommen in der aktuellen Umfrage auf 19%, mit der Union zusammen wären das also 55%. Die AfD kommt in der Sonntagsfrage auf 10%, die FDP auf 6%, die Linke auf 7%. Eine rot-rot-grüne Bundesregierung käme zurzeit also nur auf 43% der Mandate und hätte damit keine Mehrheit im Bundestag.
Wenn, wie geschehen, gar nicht mal so wenige Rechtsextremisten in Berlin auf den Stufen des Reichstagsgebäudes Reichskriegsflaggen schwenken und den Eindruck erwecken, sie wollten das Parlament stürmen, dann wirft das Fragen auf. Fragen nach der Sicherheit des Bundestags. Muss man Gebäude und Abgeordnete mehr schützen, deutlicher abschotten? Oder wäre genau das das falsche Signal? Damit hat sich heute der Ältestenrat des Bundestags befasst, Dirk Rodenkirch.
Im Ältestenrat des Bundestages ist man sich einig, sagt Michael Große-Brömer.
Der Bundestag ist ein offenes Parlament und muss es auch bleiben.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion stellt aber auch klar, es könne auch nicht richtig sein, dass das Parlament regelmäßig von Aktivisten als Werbefläche benutzt werde, schon gar nicht von Leuten, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollten. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann von der SPD fordert:
Der Reichstag muss respektiert und auch gesichert sein. Aber wir sind uns auch alle einig, dass der Reichstag nicht abgeschottet oder verbarrikadiert werden darf. Das Parlament muss seinen offenen Charakter behalten. Wir brauchen eine richtige Mischung aus Sicherheit und Offenheit.
Wie ein künftiges Sicherheitskonzept aussehen soll und ob es Verschärfungen geben wird, das wird in den nächsten Wochen beraten. Laut Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, steht aber fest, was es nicht geben soll.
Was wir nicht brauchen, sind Zäune, wir brauchen keine Bannmeilen und anderes mehr, sondern es muss weiter ein offenes Haus bleiben, da darf man nicht zurückweichen.
Der Ältestenrat fordert zunächst einen ausführlichen Bericht der zuständigen Sicherheitsbehörden zu dem Vorfall am Samstag vor dem Reichstagsgebäude. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz soll darlegen, ob es Hinweise auf mögliche Bedrohungen gab. Die Unionsfraktion ist dafür, ein geplantes Sicherheitskonzept für den Bundestag noch einmal zu überarbeiten. Und FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hofft, dass Bauvorhaben zum Schutz vor Terroranschlägen vorgezogen werden können, wie der Aha-Graben.
Wie heißt deshalb Aha-Graben? Weil man den als Graben gar nicht sieht, es sei denn, man steht unmittelbar davor, sodass der Blick auf das Reichstagsgebäude unverbaut und unverstellt bleibt und trotzdem eine hervorragende bauliche Sicherung dieses Gebäudes stattfindet.
Aktuell, so Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, sei die Sicherheit für den Bundestag nicht ausreichend gewährleistet.
Sowohl was die Würde des Hauses anbetrifft, als auch den Schutz der Mitarbeiterinnen und der Abgeordneten.
Neben der Besetzung der Treppe vor dem Reichstagsgebäude am Wochenende hatten sich zuletzt weitere Sicherheitslücken aufgetan. So gelangten Umweltaktivisten auf das Dach des Gebäudes und brachten dort ein großes Transparent gegen die Kohlekraft an. Auch damit wird sich der Ältestenrat noch befassen. Das Gremium besteht aus dem Bundestagspräsidenten, seinen Stellvertretern und 23 weiteren erfahrenen Abgeordneten.
Diese furchtbare Nachricht kommt heute Nachmittag aus Solingen. Eine 27-jährige Mutter soll dort 5 Kinder umgebracht haben. Danach habe sich die Frau im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf die Gleise begeben, aber verletzt überlebt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ist schockiert von dem, was da passiert ist.
Das Familiendrama von Solingen ist schrecklich. Es erfüllt mich mit großer Trauer. Und im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei 5 kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul. Julian Noten, unser Reporter in Solingen. Was weiß man denn über die Ereignisse?
Ja, um 13.45 Uhr wurde die Polizei hierhin an die Hasseldelle in Solingen zu dem Mehrfamilienhaus alarmiert und hat dann diesen furchtbaren Fund gemacht. In der Wohnung 5 tote Kinder, sie alle zwischen 1 und 8 Jahren alt. Und tatverdächtig ist, stand jetzt noch die 27-jährige Mutter, die ist auch ungefähr zeitgleich am Düsseldorfer Hauptbahnhof aufgegriffen worden. Dort soll sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen.
Weiß man etwas über das Motiv der Frau, wenn sie es denn war?
Das ist bisher noch vollkommen unklar. Also ich habe die Polizei hier vor Ort mehrfach gefragt nach den familiären Verhältnissen und nach dem Motiv. Aber das alles ist noch Stand der Ermittlungen und auch beispielsweise, ob es einen Vater in der Familie gibt, der damit etwas zu tun haben könnte. Also überall da untersucht die Polizei jetzt noch, was es damit auf sich haben könnte. Und auch hier vor Ort laufen noch die Ermittlungen weiter. Die Kriminaltechnik ist vor Ort und sammelt noch mögliche Hinweise in der Wohnung.
Sie sind ja seit heute Nachmittag unterwegs in Solingen in dem Wohnviertel. Beschreiben Sie uns doch bitte mal die Stimmung dort.
Ja, es ist schon fast gespenstisch, würde ich sagen. Also ich sehe immer noch viele Menschen, die hier stehen. Ich würde schätzen, es sind noch so um die 50 Leute, die gegenüber von diesem Mehrfamilienhaus stehen. Und obwohl hier so viele Menschen stehen in dieser engen Straße, ist es dann doch ja immer sehr ruhig. Und alle schauen darüber, schauen zu, wie die Kriminaltechnik momentan eine Tasche nach der anderen rausholt aus dieser Wohnung. Und keiner kann so wirklich fassen, was es da mit auf sich hat, was da passiert ist. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Nachbarn und Anwohner hier gesprochen. Und wenn sie die Familie kannten, dann waren sie eigentlich alle ja ganz positiv gestimmt und sagten, dass die nie irgendwie aufgefallen sind.
Hat die Polizei sich dazu geäußert, wann es weitere Informationen gibt?
Ja, heute wahrscheinlich erstmal nicht. Morgen im Laufe des Tages ist eine Pressekonferenz angekündigt. Da soll es dann weitere Einzelheiten geben. Aber wir werden natürlich auch gleich hier noch versuchen, weitere Einzelheiten zu bekommen.
Julian Noten war das live aus Solingen für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Ja, es hat nicht gefehlt an Lob für alle, die in der Corona-Krise geholfen haben. Über all diese Wochen, über all diese Monate. Und vor allen Dingen sind da die Pflegekräfte in Altenheimen und Krankenhäusern gemeint gewesen. Aber wie das so ist, Lob ist wohlfeil und bezahlt weder Miete noch Frühstücksbrötchen. Also gab es dann nach einigem Hin und Her mehr Geld für Altenpfleger in Heimen. Einen einmaligen Bonus von bis zu 1.500 Euro und das steuerfrei. Seit heute ist klar, die bleiben nicht alleine. Auch Pflegekräfte im Krankenhaus bekommen so einen Bonus. Angela Tesch.
Die Prämie soll eine einmalige Sonderzahlung sein, steuer- und abgabenfrei. Das hat Steffi Stoff-Anis, Vorstand beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung in Berlin, bestätigt. Bis zu 100.000 Mitarbeiterinnen könnten insbesondere in der hochbelasteten Pflege in den Krankenhäusern eine Anerkennungsprämie bekommen, sagt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Georg Baum. Vertreter beider Gremien hatten seit August über die Bonuszahlung verhandelt. Die gesetzliche Krankenversicherung will 100 Millionen Euro bereitstellen. Die Kliniken sollen festlegen, wer eine Prämie bekommt und wie hoch sie sein soll. Bundesgesundheitsminister Spahn begrüßt die Regelung. Es sei gut, dass sich Krankenhäuser und Krankenkassen endlich geeinigt hätten, wie diese Leistungen durch Corona-Prämien anerkannt werden können. Spahn war immer wieder kritisiert worden, dass der von Bundestag und Bundesrat beschlossene Corona-Bonus nur für Mitarbeiter in der Altenpflege gezahlt werden soll. Begründet wird das mit dem generellen Lohnniveau, das in der Altenpflege niedriger ist als in den Krankenhäusern.
Angela Tesch. Prüm, Tübingen, Berlin und dann Grünheide in Brandenburg. Das waren Reisestationen von Elon Musk. Es ging um Maschinenbau, Impfstoffe und Elektromobilität. Auf so einer Art Deutschland-Tournee wollte der Gründer des Unternehmens Tesla ausloten, wie gut die Aussichten sind für seine Produktion von Elektroautos, die er gern in Brandenburg umsetzen möchte. Dort in Grünheide hat sich Musk heute blicken lassen. Fred Pilarski war dabei.
Deutschland rocks, das waren die ersten Worte, die Tesla-Chef Elon Musk heute Mittag auf der Baustelle der künftigen Gigafactory in Grünheide sagte. Kurz vor 13 Uhr kam er mit einem kleinen Tesla-Konvoi und wandte sich kurz an die zahlreichen Journalisten. Man baue hier eine großartige Fabrik, die vielen Menschen Arbeit gibt und es ihnen auch besonders leicht mache. Es gibt eine Bahnstation in der Nähe, das fand er sehr gut und das sei auch ganz in seinem Sinne. Hier entstehe die umweltfreundlichste Fabrik der Welt und um diesen Wandel hinzubekommen, sei jedes Tempo recht. Überhaupt verbreitete Elon Musk hier sehr gute Laune. Er gab zwischendurch immer mal wieder einigen Fans Autogramme und dann lud er die Grünheider im nächsten Jahr alle zur großen Einweihungsparty ein. Was die Sorgen der Leute in der Region um das Wasser betrifft, da zeigte er sich überzeugt, dass es Lösungen geben wird. Der Wasserverbrauch der Fabrik sei schon sehr reduziert worden. Außerdem lebe man hier nicht in einer trockenen Gegend. Das vermutlich, sagte er mit dem Blick auf seine Wahlheimat Kalifornien.
Fred Pilarski für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es gab europaweit Entsetzen vor 2,5 Jahren. Vielleicht erinnern sich damals, wurde der 27-jährige slowakische Journalist Jan Kuciak Kuciak ermordet, zusammen mit seiner Verlobten. Kuciak hatte sich jahrelang einen Namen gemacht im Land und darüber hinaus als Investigativreporter, der auf der Spur von Korruption war und das bis in höchste Kreise der Slowakei. Nach Auffassung von Polizei und Staatsanwaltschaft hat ein slowakischer Unternehmer den Mord in Auftrag gegeben und darüber hat ein Gericht in Bratislava lange, sehr, sehr lange verhandelt. Heute nun kam das Urteil. Das Gericht hat den angeklagten Geschäftsmann überraschend freigesprochen, und zwar aus Mangel an Beweisen. Peter Lange.
Die Kolleginnen und Kollegen von der Zeitung Denik N hatten sofort eine Ahnung, wie das Verfahren enden würde, als die Richterin Ruzhena Sabova mit der Urteilsverkündung begann. Die Senatsvorsitzende legte nämlich erst einmal ausführlich dar, wie das Verbrechen aus der Sicht des Gerichts begangen wurde. Im Fall eines Schuldspruchs wäre zuerst das Strafmaß verkündet worden. So aber kam sie erst nach ca. 20 Minuten auf die Strafe für das einzige Delikt zu sprechen, das Marian Kotschner nachgewiesen wurde. Der Angeklagte Marian Kotschner hat sich des unerlaubten Waffenbesitzes und Waffenhandels schuldig gemacht. Dafür wird er zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro verurteilt. Es folgten weitere Darlegungen und Beweiswürdigungen, bevor die Richterin zum entscheidenden Punkt kam. Die Angeklagten Marian Kotschner und Alena Zhuzhova werden von der Anklage freigesprochen, denn es wurde nicht bewiesen, dass der Mord von ihnen verübt wurde. So bleibt nur ein Schuldspruch wegen Mordes. Der dritte Angeklagte, ein ehemaliger Polizist und Cousin des bereits verurteilten Todesschützen, erhielt 25 Jahre Haft. Dass sich das Gericht mit der Entscheidung schwer tat, ließ sich schon daran absehen, dass die Urteilsverkündung um 4 Wochen verschoben worden war. Da gab es schon Gerüchte, dass die Beweise für einen Schuldspruch gegen Kotschner womöglich nicht reichen könnten. Wohl deshalb auch die Intervention der Staatsanwaltschaft im letzten Moment. Sie hat noch am Montag neue Beweismittel eingereicht. Das Gericht hat aber die Beweisaufnahme nicht noch einmal eröffnet. Die Enttäuschung in Pesinok ist natürlich riesig, besonders bei den Angehörigen von Jan Kuciak und Martina Kuschnirova, die das ganze Verfahren im Gerichtssaal verfolgt haben. Bis zur letzten Minute habe ich geglaubt, dass es in der Slowakei Gerechtigkeit gibt, sagt Slatica Kuschnirova, die Mutter von Martina. Wir müssen aber erkennen, dass sie immer noch in fremden Händen ist. Und Josef Kuciak, der Vater von Jan, macht klar, dass das noch nicht das Ende war. Ich habe gehofft, dass die Angeklagten verurteilt würden. Es bleibt uns nur der Glaube, dass die Gerechtigkeit am Ende siegt. Wir gehen in Berufung, wir verlieren die Hoffnung nicht. Trotz des Freispruchs kommt Marian Kotschner nicht auf freien Fuß. Wegen Betrugs mit gefälschten Schuldscheinen ist er in einem anderen Verfahren bereits zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
Ganz Spanien ist jetzt Corona-Risikogebiet. Seit gestern tragen auch die Kanarischen Inseln diesen Stempel des deutschen Auswärtigen Amts mit allen Konsequenzen. Damit hat der Tourismus auf den Kanaren den letzten und endgültigen Schlag erhalten, so wörtlich schreibt heute eine spanische Zeitung. Die Entscheidung ist ein Riesenproblem für ein Land, das schon vorher immense wirtschaftliche Probleme hatte. Oliver Neuroth.
Die Hoteliers auf den Kanaren hatten geahnt, dass es passieren wird. Gestern Mittag, ein paar Stunden bevor die deutsche Reisewarnung ausgeweitet wurde, waren im bekanntesten Hotel von Puerto de la Cruz auf Teneriffa keine Zimmer mehr verfügbar. Der Betreiber hat das Haus geschlossen und will erst kurz vor Weihnachten wieder öffnen. Die wichtigsten Touristenmärkte sind weggebrochen. Seit Juli schon müssen britische Reiserückkehrer von den Kanaren in Quarantäne, Deutsche nun ebenfalls. Juan Pablo González, Geschäftsführer des Hotelierverbandes Ashotel, spricht von einem schweren Schlag für den Tourismus auf den Inseln. Und weiter. Deutsche Urlauber haben uns zuletzt über Wasser gehalten. Nun müssen wohl viele Hotels schließen. Wir müssen schauen, wie wir die Wintersaison bestreiten. Sie hängt jetzt am seidenen Faden. Die Wintersaison ist die wichtigste für die Kanaren. Wenn es in Mitteleuropa feucht und kalt wird, flüchten normalerweise Zehntausende Urlauber auf die Inselgruppe im Atlantik. Dort herrscht im Dezember oft noch Strandwetter. Nun ist ausgerechnet die Kanareninsel, die bei Deutschen am beliebtesten ist, am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, Gran Canaria. Die Behörden dort verzeichnen im Moment mehr als 3.000 Infizierte, die Hälfte aller Erkrankten der Kanareninseln. Yaissa Castilla versucht gar nicht erst irgendetwas schönzureden. Die Tourismusministerin der Kanaren findet noch am späten Abend klare und deutliche Worte, nachdem Deutschland seine Reisewarnung um die Inselgruppe erweitert hat. Die Meldung aus Deutschland ist eine sehr schlechte Nachricht für die Kanarischen Inseln. Wir appellieren nun an die Verantwortung eines jeden, damit die Zahl der Infektionen sinkt. Nur so kann sich unsere Wirtschaft wieder erholen, deren wichtigster Motor der Tourismus ist. Nach den Worten der Politikerin hängt jeder zweite Arbeitsplatz auf den Kanaren am Tourismus. Das Geschäft mit Urlaubern hat im vergangenen Jahr gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung ausgemacht. Vor wenigen Tagen hatte Ministerin Castilla ein düsteres Bild gemalt. Sie sagte, die Kanaren müssten sich auf eine Massenarbeitslosigkeit einstellen, wenn im Herbst planmäßig die Zahlung des Kurzarbeitergeldes endet. Mehr als 80.000 Beschäftigte der Tourismusbranche beziehen es zurzeit. Weil die Urlauber ausbleiben, müssen wir mit einer Arbeitslosenquote von 40% rechnen. Das hieße eine soziale Katastrophe, die fast unmittelbar bevorsteht. Immerhin, die Arbeitsministerin der spanischen Zentralregierung, Yolanda Díaz, kündigte heute Morgen in einem Interview an, dass das Kurzarbeitergeld länger ausgezahlt werde. Möglicherweise so lange, bis es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Auch wenn das noch nicht beschlossen ist, allein die Nachricht sorgt für Erleichterung in den Regionen Spaniens, die vom Tourismus leben. Zum Beispiel die Balearischen Inseln. Nirgendwo sonst spielt das Geschäft mit Urlaubern eine so große Rolle wie dort. Nirgendwo sonst sind zuletzt so viele Jobs verloren gegangen. Fast 74.000 Menschen waren auf Mallorca und Co. im August arbeitslos gemeldet. 90% mehr als im selben Monat des Vorjahres. Corona hat deutliche Spuren hinterlassen. Und die nächsten Monate in Spaniens Tourismusgegenden werden alles andere als einfacher.
Und dann noch Fußball. In normalen Zeiten würden deutsche Fans im Moment fiebrig die Tage zurückzählen, bis der Ball wieder rollt. Das mit dem Ball, das wird ja auch so sein. Erst steht der DFB-Pokal an, eine Woche später beginnt die Saison für die Fußball-Bundesliga. So wie es momentan aussieht, wird es erstmal nur Geisterspiele geben, wie vor der Sommerpause. Aber wann können denn bitte wieder Zuschauer rein in die Stadien? Und wenn das soweit ist, wie viele werden es sein? Darüber hat heute die DFL beraten, die Deutsche Fußballliga. Das ist der Zusammenschluss aller Vereine aus Liga 1 und 2. Jan Wochner aus unserer Sportredaktion, was ist denn da jetzt heute beschlossen worden?
Also, dass die DFL eine Millionensumme in die Corona-Forschung investieren wird, klingt erstmal komisch, aber ist tatsächlich geplant. Gemeinsam mit dem DFB sollen da mehrere Studien finanziell unterstützt werden. Und das sind Studien, die Aufschluss geben sollen zur Wiederzulassung von Zuschauern. Ganz interessant, die Ergebnisse sollen auch der Kultur- und Veranstaltungsbranche später zugänglich gemacht werden. Was die Frage nach Zuschauern bei Bundesligaspielen angeht, nichts Neues. Die DFL spricht sich dafür eine bundesweite Regelung aus. Nur die gibt's eben von Seiten der Politik noch nicht, Stand jetzt. Und das hat zur Folge, zum Ligastart werden wir einen Flickenteppich erleben. In Leipzig zum Beispiel werden Zuschauer zugelassen sein, 8.500. Vermutlich auch Zuschauerzulassung in Berlin. Aber in NRW zum Beispiel werden maximal wenige hundert Zuschauer, maximal 300 Zuschauer in den Stadien erlaubt sein.
Also mit anderen Worten, dann sind alle Clubs Einzelkämpfer, je nachdem, woher sie kommen?
Ja, also gewissermaßen schon, denn jeder Verein muss ja auch ein individuelles Hygienekonzept erstellen, angepasst auf die Eigenheiten und Besonderheiten des Stadions, auch der Stadionumgebung, der Infrastruktur der Stadt. Und jeder Verein braucht dann eben auch die Genehmigung des kommunalen Gesundheitsamtes und letztlich übergeordnet auch das Okay vom Gesundheitsministerium des Bundeslandes. Bedeutet, das sind per se jetzt Stand heute ungleiche Voraussetzungen für alle Vereine. Und DFL-Geschäftsführer Seifert hat heute auch klar gemacht, die Vereine sollen es einfach versuchen mit allen Unsicherheiten. Er sagt, ängstlich verharren sei keine Option.
Naja, aber wenn in einem Stadion 8.000 Zuschauer zugelassen werden, im anderen nur ein paar hundert, ist das nicht Wettbewerbsverzerrung?
Ja, genau das haben die Vereine heute auch diskutiert. Ergebnis, keine Beschwerden der Clubs heute, weil alle Vereine akzeptieren, dass es eine Ausnahmesituation ist. Und die Perspektive ist interessant. Die Clubs rechnen außerdem fest damit, dass bis Ende Oktober eine bundesweite Regelung von der Politik festgelegt wird. Und das würde dann bedeuten, ab dem 7. Spieltag schon gleiche Voraussetzungen für alle.
Wir robben uns ja alle miteinander an dieses Thema ran. Heute Abend geht's schon los. Fußball wird gespielt. Es steht ein Länderspiel der Nationalmannschaft an in Stuttgart gegen Spanien. Werden da Zuschauer dabei sein?
Nein. Also der DFB hatte es noch versucht, er wollte zumindest 500 Zuschauer ins Stadion bekommen. Das wären Fußballfans gewesen aus systemrelevanten Berufsgruppen, quasi als Anerkennung für ihre Dienste. Aber der Europäische Fußballverband, die UEFA, hat direkt gesagt, nein, das kommt zu früh. Und deshalb wird das heute Abend tatsächlich das erste Geisterspiel in der deutschen Länderspielgeschichte.
Jan Wochner war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.